Und die Erwartungen sind dann ja immer, wenn der Schatzmeister da ist, so habe ich das zumindest oft schon erlebt, die einen denken, hoffentlich hält er jetzt mal eine Zehntenpredigt. Und die anderen ducken sich so ein bisschen weg und denken, hoffentlich hält er jetzt nicht nur eine Zehntenpredigt. Und ich habe so überlegt, was spricht man denn oder was ist das Thema, über was redet man so in der ersten Predigt in Hamburg? Und ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen auch aus meinem Leben. Keine Riesengeschichten, die können wir gern beim Potluck oder beim Kaffee danach noch miteinander bereden. Oder wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr mich gern ansprechen. Sondern ich möchte einfach so ein paar Facetten meines letzten Jahres mit einfließen lassen in die Predigt. Ich habe auch 4 Geschichten aus der Bibel. Nicht immer habe ich so viele Bibeltexte. Aber wir lesen nicht die gesamten Kapitel, sondern das könnt ihr gern auch zu Hause unter diesem Blickwinkel des Gebetes nochmal machen. Man kann über Gebet natürlich ein Seminar das ganze Wochenende halten. Da gibt es viele Dinge und Bereiche des Gebetes, von Fürbitte angefangen bis das kontinuierliche Gebetsleben eines jeden Einzelnen. Darum soll es gar nicht gehen. Aber mir sind in der letzten Zeit so 2 Dinge wieder in den Kopf gekommen. Das eine vor einem Jahr, im Dezember 2015, da bin ich sowohl vom Süddeutschen wie auch vom Norddeutschen Verband gefragt worden, ob ich gesamtdeutscher Schatzmeister werden wolle. Und das sind ja so Entscheidungen, die muss man eigentlich über Nacht treffen. In dem Fall war es auch so. Und ich habe mich über Nacht entschieden, es nicht zu machen, auch aus familiären Gründen war es einfach nicht dran. Und dann danach kamen immer wieder auch Leute zu mir und sagten, glaubst du denn nicht richtig? Kannst du so etwas ablehnen? Wir haben doch so unsere Gepflogenheiten. Vertraust du Gott nicht? Und ich habe mir diese Frage wirklich auch ein paar Wochen schon so gestellt. Natürlich habe ich auch die Not gesehen. Auf der anderen Seite aber eben auch meine Einschätzung zu der Sache. Und im Nachgang bin ich natürlich jetzt sehr dankbar, dass wir einen tollen Verbandsschatzmeister für beide Verbände haben, in Dieter Neef. Also hat Gott ja doch was Gutes draus gemacht. Und hätte ich damals Ja gesagt, dann würde ich heute nicht hier stehen. Zumindest nicht in der Position, die ich jetzt habe. Und so merken wir, man betet um Dinge und so geht es euch ja sicherlich auch. Und in der Niedersachsenvereinigung haben wir seit vielen Jahren ein Gebetsbuch und tragen immer wöchentlich auch Dinge ein. Und ich war dieses Jahr oder in den letzten Wochen schon bei 3 Beerdigungen. Und dann betet man vielleicht um 2 liebe Menschen. Beide haben auch noch den gleichen Krebs. Und eine Person wird durch Gottes Gnade, wie man dann so schön sagt, gesund. Und bei der anderen Person war ich jetzt erst vor ein paar Wochen zur Beerdigung. Und dann merkt ihr vielleicht und habt das Gespür jetzt, wo die Reise so ein Stück auch in dieser Predigt hingeht. Weil die Frage, die wir uns manchmal stellen, und nicht nur am Grab eines lieben Menschen oder in der Situation der Arbeitslosigkeit, hört Gott Gebet? Trauen wir ihm Dinge noch zu? Oder zweifle ich dann doch, ob man der Aufgabe gewachsen ist? Auch diese Zweifel habe ich natürlich auch jetzt bei diesem großen Gebiet mit 2 Vereinigungen. Und ich möchte ganz einfach heute mal so diese These auch aufstellen. Gott antwortet immer auf Gebet. Wir haben jetzt Lieder gehört, wir haben die Kindergeschichte, ja, wir können Gott anrufen, wir haben Texte. Und dann steht ja auch in der Bibel, wenn ich Gott anrufe, ja, ehe ich es ausspreche, antwortet er. Aber manchmal ist es eben dann doch anders. Manchmal sagt Gott Nein. Und das ist eine Antwort, die uns natürlich in der Regel nicht so schmeckt. Manchmal sagt Gott Nein. Manchmal sagt Gott, mach mal langsam. Du bist noch gar nicht reif für die Entscheidung. Und das ist so der dritte Bereich, das Wachstum für Gottes Entscheidung auch reif zu werden. Manchmal sagt Gott, wachse, werde stark. Und manchmal ist Gott auch einer, der viel schneller ist als wir, der sagt, geh, geh voran, geh diesen Weg und man selbst ist noch gar nicht so weit. Gott antwortet immer auf Gebet. Manchmal sagt Gott Nein, Und da gibt es natürlich eine sehr bekannte Begebenheit eines großen Gottesmannes in der Bibel, und zwar im 2. Korinther. Wir lesen nicht alle 4 Kapitel, die ich mal so heute kurz anreißen möchte, aber im 2. Korinther Kapitel 12, da wird Paulus beschrieben in seiner, sagen wir mal, Krankheit, seinem Leiden. Und da möchte ich ein paar Verse lesen, ab Vers 7, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Das ist ein sehr starkes Bild, was hier beschrieben wird. Wenn Paulus sagt, er hat das Gefühl, dass der Satans Engel ihn mit Fäusten schlägt, dann ist es schon ein sehr, sehr starkes Leiden, ein starker Schmerz, den er hier zum Ausdruck bringt. Man geht davon aus, dass er ein starkes Augenleiden hatte, was Kopfschmerzen verursachte. Auf jeden Fall hat es ihn stark behindert. Und ich finde es bemerkenswert, dass so eine persönliche Begebenheit dieses großen Gottesmannes hier beschrieben ist. Aber Paulus wäre eben nicht Paulus, wenn er nicht genau wüsste, wo er hingeht. Er greift zum Hörer, wie die Kinder, und er ruft den Vater an und sagt: Vater, mach mich gesund. Und sicher auch aus der Motivation heraus, haben wir heute Morgen ja schon betrachtet, die Geistesgaben für andere einzusetzen. Und er sagt: Sicher könnte ich viel aktiver noch für dich sein, Gott. Mach mich gesund. Habt ihr bestimmt auch schon gebetet. Mach mich gesund. Mach den lieben Menschen gesund. Und Gott sagt hier: Nein. Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht nochmal nachfragen würde. Und er sagt: Gott, mach mich gesund. Und Gott sagt wieder: Nein. Und Paulus bittet ein drittes Mal, vielleicht mit Argumenten, sie sind nicht beschrieben. Aber ich kann es mir schon vorstellen, so wie man Paulus kennenlernt in der Bibel, er wird schon ein bisschen Druck gemacht haben. Ganz menschlich verständlich. Und Gott sagt: Paulus, hör auf, du brauchst darum nicht mehr beten. Ich mach dich nicht gesund. So beschrieben mit meinen Worten der Vers 8. Seinetwegen, wegen diesem Leiden, habe ich 3-mal zum Herrn gefleht. Also nicht nur ein kurzes Stoßgebet, zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Manchmal sagt Gott Nein. Aber nicht so ein liebloses Nein, wie wir manchmal unseren Kindern oder auch unseren Freunden gegenüber äußern, weil wir nicht nachdenken, sondern Gott sieht die Situation des Paulus und Gott sieht natürlich auch weiter. Und Paulus hat ja auch erkannt, warum es notwendig war, weil wir haben im Vers 7 gelesen: Damit ich mich nicht überhebe. Anscheinend hatte er schon ein Problem. Und Gott nutzt diese Situation, um Paulus wieder neu die Beziehung zu ihm auch klar zu machen. Und dieser Text, diese Zusage, den habt ihr vielleicht schon dem einen oder anderen lieben Menschen ins Krankenhaus oder als Trost gegeben: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So ist Gott. Auch wenn Gott Nein sagt und wir es vielleicht nicht verstehen, auch wenn der ein oder andere vielleicht Entscheidungen von uns nicht versteht, so ist es wichtig, dass wir in der Beziehung mit Gott diesen Weg einfach gehen. Ich bete sehr häufig berufsbedingt. Aber berufsbedingtes Beten sagt nichts über die Beziehung, über das eigentliche, persönliche Gebetsleben aus. Und dann habe ich Gemeindestunden und dann kommt so der Spruch: Bete du mal schnell, wir haben so eine volle Agenda. Ja, wir haben nicht wirklich viel Zeit. Und dann mache ich mir manchmal den Spaß und sage: Ach, dann lasst uns doch mal eine richtig schöne Gebetsgemeinschaft machen. Was habt ihr denn für Anliegen? Und wir haben noch nie die Agenda nicht geschafft. Persönliches Gebet ist das eine. Beziehung zu Gott und auch ein Nein zu akzeptieren ist das andere, und das lässt sich leicht predigen. Und ich kenne euch, die meisten überhaupt nicht, noch nicht. Aber ihr habt garantiert auch persönliche Dinge, die ihr Gott vorbringt. Manchmal sagt Gott nein. Und ich wünsche euch Kraft in der Akzeptanz dieser Entscheidung, die nicht leicht ist. Und manchmal ist Gott auch gefühlt ein bisschen langsam, oder? Da betet man über Dinge jahrzehntelang. So hat mir meine alte Schwester gesagt, ich mache jährlich oder alle 2 Jahre Seniorenfreizeiten. Und es ist sehr spannend, wenn so ältere Geschwister aus ihrem Gebetsleben auch erzählen. Und eine sagte, ich bete schon 30 Jahre für meine Kinder, aber sie kommen nicht zur Gemeinde. Aber ich bete weiter. Manchmal ist auch das notwendig. Und da möchte ich mit euch nur kurz anreißen, eine Begebenheit aus Daniel, die ich unter einem ganz anderen Aspekt mal gelesen habe, als es um dieses Gesicht auch wieder ging. Daniel Kapitel 8 beginnt im ersten Vers. Da befinden wir uns im 3. Jahr der Herrschaft des König Belsazar. Da erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Also Daniel hat ja öfters mal Gesichte und Visionen gehabt schon. Und er ist ja so ein Mann, dem ist ja quasi alles zugefallen. Der war so treu, dem ist alles zugefallen. Und hier bekommt er eine Vision, sie mündet, wir kennen das ja, wir Adventisten, ist ja ein wichtiger Text für uns, im Vers 14 dann, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Und als ich Daniel dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, dann kommt Gabriel und erklärt es ihm und Daniel versteht es nicht. Und dann ist ganz interessant, könnt ihr gern zu Hause mal lesen, wie Daniel betet, wie er ringt. Und wir sind ja beim Thema Gebet. Und das Ende dieses Kapitel 8, da steht, ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf, verrichtete meinen Dienst beim König und ich wunderte mich über das Gesicht und niemand konnte es mir auslegen. Also Daniel betet so intensiv, ringt um Erkenntnis, dass er sogar das Gefühl hatte oder krank da niederliegt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation auch verstehen und schon mal gehabt habt, dass ihr mit Gott hadert und ringt. Daniel zumindest hatte hier eine ganz neue Erfahrung. Er versteht dieses Gesicht nicht. Und dann folgt das Kapitel 9 und er betet weiter sehr intensiv. Vers 3, ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten, zu flehen und da fasten in Sack und Asche. Daniel ringt und betet das gesamte Kapitel 9 noch. Und irgendwann bekommt er dann beschrieben ab Vers 23, denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es kundzutun, so sagt der Engel, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, dass du das Gesicht verstehst. Jetzt endlich. Weil du von Gott geliebt bist, haben wir uns gleich aufgemacht, um dir die Erkenntnis zu geben. Und wir befinden uns hier im ersten Jahr des Darius. Wisst ihr, wie viele Jahre hier dazwischen liegen, zwischen Kapitel 8 und Kapitel 9? Zwischen der Herrschaft des König Belsazar und dem ersten Jahr des Darius sind 12 Jahre. 12 lange Jahre hat Daniel gebraucht, um diese Erkenntnis dann wirklich zu bekommen. Und da fragt man sich schon, warum musste Daniel diese Erfahrung machen? Warum dranbleiben? Und wenn der Ehemann zu seiner Frau sagt, ich habe das doch immer gleich gemacht, ja, und sie hat das Gefühl, 12 Jahre sind dazwischen, dann spricht man vielleicht nicht unbedingt von Liebe. Aber da merken wir auch, dass Gottes Zeitrechnung eben eine ganz andere ist. Und für Daniel war es vielleicht in der Situation auch wirklich wichtig zu erkennen, diese Einsicht zu bekommen, dran zu bleiben. Trotzdem, auch wenn er das Verständnis nicht hatte, mit Gott zu ringen, zu beten. Er bekennt die Sünde des Volkes. Also es sind ja viele Schritte, die dann folgen. Manchmal ist Gott auch langsam. Und ich wünsche euch, dass ihr wie diese alte Schwester, die das so aus tiefstem Herzen gesagt hat, ich bete auch nach 30 Jahren weiter. Dass ihr, wenn ihr für Dinge betet, die euch am Herzen sind, für Menschen, für Kinder, für liebe Freunde, bleibt dran. Manche Frage werden wir vielleicht hier nie beantwortet bekommen, aber Gott kennt die Antwort. Bleib dran. Und manchmal ist das eben nicht so einfach. Das lässt sich am Sabbatgottesdienst wunderschön predigen. Aber Gott mutet auch manchmal richtig viel zu. Und er sagt, ich höre dein Gebet, aber der Weg ist nicht immer leicht. Und da gibt es eine Begebenheit in der Bibel, die mich sehr immer wieder angesprochen hat, über viele Jahre begleitet. Und nicht umsonst heißt meine Tochter, wir haben eine Tochter, wird jetzt im Mai 11 Jahre alt, und sie heißt Hannah. Und weil diese Geschichte mich sehr berührt hat von Anfang an, im 1. Samuel Kapitel 1, auch das kennen sehr viele, habt ihr sicher schon auch Predigten drüber gehört. Hannah, die keine Kinder bekommen kann, einen Mann hat, der sie wirklich liebt, und ihre Widersacherin, wie es beschrieben ist hier in dem Text, die Zweitfrau, war damals halt so üblich, sie bekam gefühlt alle 9 Monate ein Kind. Und jährlich gehen sie zum Opferfest, und ihr Mann, der sie wirklich liebt, die Hannah, gibt ihr, so bei Luther, in der Lutherbibel fettgedruckt im Vers 5, Hannah gab er ein Stück traurig, also so fettgedruckt, was Besonderes. Das zeigt, dass ihr Mann sie wirklich geliebt hat. Denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hat. Wir Männer können das nur bedingt verstehen, was es bedeutet, wenn eine Frau vielleicht keine Kinder bekommen kann, wenn sie drunter leidet. Und in der damaligen Zeit noch ganz anders. Diesen ganzen geschichtlichen Abriss sparen wir uns. Aber ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr. Und so ging es alle Jahre wieder. Ich weiß nicht, ob ihr so einen komischen Nachbarn habt, der euch immer wieder auf den Nerv geht. Oder vielleicht habt ihr vielleicht auch in der Gemeinde jemanden, den ihr gar nicht so mögt. Soll es auch geben. Immer wieder gibt es auch Konflikte. Und dann für den anderen zu beten, das wird ja dann immer geraten. Ja, musst nur für ihn beten, dann wird alles gut. Manchmal hilft es eben doch nicht. Das sind so die leichten, plakativen Dinge, die wir dann hören und merken, wenn wir selber in der Situation sind, dann sind wir ganz anders. Gut, dass wir ein persönliches Gebetsleben haben. Und Hannah ringt und betet, und es wird hier deutlich beschrieben, sie ringt mit Gott. Sie fleht, dass selbst die anderen das wahrnehmen. Und ihr Mann, Elkana, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du, warum issest du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist so typisch Mann, ne? Also mit Liebe funktioniert es jetzt nicht, jetzt kommen wir auf die Verstandesebene. Und sagen, ist ja nicht so schlimm, haben wir halt keine Kinder, lass doch die anderen reden. Hauptsache, wir lieben uns. Das ist wirklich gut gemeint. Der Elkana ist ein ganz Lieber, wie wir so schön sagen. Aber der Hannah hilft es nur bedingt. Ihre Not, ihre Traurigkeit, ihr Flehen und Ringen vor Gott bleibt bestehen. Und es geht so weit, dass der Priester denkt, sie ist betrunken. Und sie gibt Gott ein Gelübde ab. Und das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott das Gelübde auch wirklich ernst nimmt und es erfüllt und mit ihr diesen Bund eingeht und sagt, ich schenke dir einen Sohn. Und sie sagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir weihen. Jetzt wissen wir hier in Hamburg, die wir die Predigt vielleicht schon zigmal über diesen Text gehört haben, dass das einfach notwendig war, dass da ein roter Faden ist von ihrem Sohn bis zu Jesus hin, eigentlich bis in unsere heutige Zeit, bis zur Erlösung. Das können wir theoretisch gut abarbeiten. Aber diese Frau in der Situation, in der sie war, hatte diese Erkenntnis natürlich nicht. Für sie war es schon eine schwere Prüfung, aber sie blieb dran im Gebet. Und das ist für mich auch immer wieder wichtig im Dienst gewesen. Es gibt viele Situationen, wo wir manchmal mit Gemeinden ringen oder wo Gemeinde einfach auch traurig ist, dass sie immer weiter schrumpft, wo die Gelder wenig werden, wo man Streit hat, Gemeindespaltung, was auch immer. Ihr wisst es, was es geben kann. Dran zu bleiben, miteinander auf dem Weg zu sein und sich bewusst zu machen, was Hannah hier tat. Auch in dieser Krise bleibt ihr nur eins, der Weg zum zu Gott, mit dem Telefon, wie es in der Kindergeschichte war, im übertragenen Sinn. Gott hört ihr Gebet. Interessant, lade ich euch ein, heute Abend mal in Ruhe Kapitel 2 zu lesen. Der ist überschrieben, Lobgesang der Hanna. Sie weiß genau, dass Gott derjenige ist, der ihr Leben verändert hat und sie gehört hat. Sie betet und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich seines Heils. Auch das gehört zum Gebet dazu und verlernen wir sehr häufig, das Danken für das, was Gott uns geschenkt hat. Also ich bin einer, es verblasst sehr schnell. Ja, man ist dankbar in der Situation und dann kommt die nächste Krise und man könnte sich doch eigentlich darauf besinnen, dass Gott schon so viel gewirkt hat. Aber nein, man hadert wieder und ringt mit Gott. Hanna hat es erkannt. Manchmal sagt Gott nein. Und das ist die Herausforderung für uns. Manchmal ist Gott auch in seinen Entscheidungen sehr langsam für uns Menschen. Manchmal ist Gott aber auch einer, der uns etwas zumutet, damit wir wachsen und stark werden wie Hanna. Und manchmal ist Gott einer, der schon viel weiter ist als wir. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr in diese neue Woche auch mit diesem Gefühl geht, Gott ist bei euch. Egal welche Situation ist. Und wenn ihr gerade um Dinge ringt, dann habt den Zuspruch, dass Gott Gebet hört. Und wenn Gott was Neues für euch hat, vielleicht eine Geistesgabe oder einfach nur eine tolle Erfahrung, was auch immer, dann denkt an den Josua-Text, mit dem ich schließen möchte. Im ersten Kapitel des Josua, da geht es auch um Gebet. Es fällt gar nicht so auf. Der große Führer Mose ist gestorben und Gott sagt zu Josua, der eigentlich Kundschafter war, du bist mein Nachfolger für Mose. Dich habe ich erwählt. Toller Job. Deine Gabe. Du bist der Führer. Und Josua sagt, also wenn ich mir alles vorstellen kann, aber nicht, dass ich der Führer dieses Volkes bin und schon gar nicht, dass ich in die Fußstapfen des Mose trete, lass mich mal schön Kundschafter sein. Ganz so steht es nicht beschrieben, aber Gott sagt zu ihm im Vers 6, sei getrost und unverzagt, du sollst diesem Volk das Land austeilen. Dich habe ich erwählt. Sei getrost und unverzagt, egal was du jetzt an Argumenten vorbringst, ich bin bei dir. Tolle Zusage. Und das erleben wir vielleicht auch manchmal und hören es gar nicht so, weil der Problemberg viel größer ist. Und im Vers 7 bei Luther steht dann, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz und so weiter. Also da wird Gott noch mal ein bisschen deutlicher, sei nur getrost und ganz unverzagt. Ist ja nur gut, ich habe es ja gehört, würden wir vielleicht sagen. Aber Josua scheint noch nicht wirklich überzeugt gewesen zu sein, dass das eine gute Idee von Gott ist. Und das kennen wir ja auch. Jemand traut uns was zu und wir finden das nicht wirklich gut. Soll vorkommen. Schwester White hat mal gesagt, jeder Auftrag Gottes ist eine Befähigung. Als ich das gelesen habe, nach Dezember 2015, da dachte ich dann, hätte ich vielleicht doch Ja sagen sollen? Aber da merken wir, dass wir Menschen natürlich ganz anders auch manchmal Dinge wahrnehmen und dass wir auch zweifeln und dass es auch eben nicht immer leicht ist, wirklich Gottes Willen herauszubekommen. Und Gott sagt hier zu Josua im Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Punkt. Also wenn man jemanden gebieten könnte, keine Angst zu haben. Funktioniert nicht. Aber, wie bei Paulus, Gott setzt hier nach diesem Punkt noch einen Satz hinten dran. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. So ist Gott. Gott traut uns was zu. Gott traut dir und mir, uns als Gemeinde, ob alt oder jung, er traut uns noch was zu. Und ihr Älteren, die jetzt sagt, na, was kann ich schon machen, ich bin kein Führer mehr, ihr könnt etwas ganz Wichtiges tun. Nämlich dranbleiben im Gebet. Dass die, die auf dem Weg sind, die die Gemeinde bauen, die, die jetzt dran sind, dass sie gestärkt werden. Weil Gebet ist nicht nur das Reden mit Gott, sondern auch die Beziehung untereinander. Manchmal sagt Gott Nein. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Nein auch irgendwann versteht. Manchmal sagt Gott auch, reife für meine Entscheidung, wachse, werde stark. Ich bin trotzdem bei dir. Oder wie bei Josua, geh voran, ich begleite dich. Und in der Elberfelder Bibel steht dieser Text wie folgt: Sei stark und mutig, erschrick nicht. Sei nicht niedergeschlagen, fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Amen.